Deutschlandfunk zur Diskussion.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Am Mikrofon ist Thilo Kessler. Vielleicht war der Frieden in Europa seit Ende des Kalten Krieges nicht mehr so gefährdet wie zu Beginn dieses Jahres 2022. Russische Truppen stehen an den Grenzen zur Ukraine. Bis zu 130.000 sind es im Osten des Landes. Weitere 30.000 Mann nun auch in Belarus. Eine hektische Krisendiplomatie hat begonnen, um das Schlimmste abzuwenden. Einen russischen Einmarsch, eine Invasion in der Ukraine. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verhandelte fast 6 Stunden in Moskau, er war auch in Kiew. Bundeskanzler Scholz war am Montag beim krisenüberschatteten Antrittsbesuch in Washington. Beide trafen sich gestern mit dem polnischen Ministerpräsidenten Duda zu einem Gipfel des Weimarer Dreiecks im Kanzleramt. Doch trotz aller Bemühungen, die Lage zu entspannen, hält Wladimir Putin die Bedrohung aufrecht. Ja, er forciert sie möglicherweise noch. Er hat 6 Kriegsschiffe ins Schwarze Meer verlegt und morgen beginnt ein großes Manöver. Und Manöver wie diese waren in der jüngeren russischen Geschichte mitunter auch Vorboten einer Invasion. Putins Ukraine-Poker und die Suche nach einer Lösung, das ist das Thema unserer Diskussion heute Abend, zu der ich Sie begrüße. Und ich möchte Ihnen unsere Gäste vorstellen, die sich Zeit genommen haben für uns heute Abend. Da ist einmal Nils Annen, er ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und er ist ein außenpolitischer Experte der SPD. Schönen guten Abend, Herr Annen.
Ja, einen schönen guten Abend.
Ludmila Melnik ist bei uns, Ukraine-Expertin im Institut für europäische Politik, nicht verwandt oder verschwägert mit dem gleichnamigen Botschafter der Ukraine in Berlin. Guten Abend, Frau Melnik.
Guten Abend.
Norbert Röttgen begrüße ich, den Bundestagsabgeordneten der CDU und langjähriger Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Einen schönen guten Abend an den Rhein.
Einen guten Abend.
Und Professor Johannes Favig ist mit uns dabei, Politologe an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Auch Ihnen einen guten Abend.
Guten Abend in die Runde.
Schön, dass Sie uns alle hören, denn wir sind alle in unterschiedlichen Studios unterwegs und haben keinen Sichtkontakt. Vielleicht können wir mit 4 ganz kurzen Fragen jeweils beginnen, einmal und knapp umreißen, worüber wir sprechen wollen. Herr Ann, wie groß ist die Kriegsgefahr wirklich?
Nun, ich habe die Hoffnung, dass die Diplomatie erfolgreich sein wird und wir diese Krise beruhigen können. Aber man muss natürlich sagen, Sie haben die Zahlen genannt, Tausende russischer Truppen an der Grenze und die Erfahrung, dass Wladimir Putin, wenn ich nur an die Krim denke, es gibt aber noch weitere Beispiele, ja schon häufiger militärische Gewalt eingesetzt hat, muss man tatsächlich sagen, es ist eine gefährliche Situation, aber sie ist nicht aussichtslos.
Frau Melnik, wie groß ist die Angst in der Ukraine?
Man hat sich eigentlich schon an die russische Aggression gewohnt. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Aggression seit 2014 dauert. Begann es mit der Krim-Annexion und danach auch mit der Invasion im Osten der Ukraine. Das Einzige, was man heute sieht, dass viele Menschen sich einfach auf eine mögliche offene russische Invasion vorbereiten. Das heißt, man nimmt heute an medizinischen Grundausbildungen teil oder an Selbstverteidigungskursen, Überlebungstrainings. Man bereitet auch Kinder darauf vor und wie man sich in Krisensituationen verhalten soll. Gleichzeitig findet das ohne Panik, sondern man bewahrt die Ruhe und bereitet sich auf das Schlimmste vor.
Herr Röttgen in Bonn, das Gebot der Stunde scheint zu lauten, reden, reden, reden. Ist das jetzt die richtige Strategie?
Reden ist immer richtig, aber reden wird nicht reichen, um Wladimir Putin zu beeindrucken. Wladimir Putin weiß, glaube ich, ganz genau, was er will. Er will die politische Landkarte Europas verändern. Ihm passt ganz grundlegend nicht die Ordnung, die sich am Ende des Kalten Krieges ergeben hat. Er verfügt nicht über viele Instrumente. Er hat kein Instrument der Attraktion. Er hat nur die Instrumente der Aggression. Und es ist für ihn dann eine Frage der Opportunität und der taktischen Abwägung, wann und wie er sein Ziel erreicht. Zu glauben, wir könnten ihm durch gutes Zureden darin beeinflussen, was er will, das halte ich für eine Illusion. Ich glaube darum, die Bedingung für diplomatische Lösung ist glaubwürdige Abschreckung.
Und Herr Favig, haben Sie denn den Eindruck, dass auf der Seite des Westens da alle an einem Strang ziehen?
Herr Kössler, ich sehe ein hohes Maß an Geschlossenheit für den Fall einer russischen Aggression. Vereinfacht gesagt, eine militärische Option im Westen wird ausgeschlossen, aber gleichzeitig werden harte und härteste wirtschaftliche und politische Sanktionen folgen. Wo ich nicht so viel Einheitlichkeit sehe, jedenfalls Nuancen im Westen, ist in der Frage, wie man denn auf Russland zugehen soll, wie man die Krise lösen soll. Das heißt, welchen diplomatischen Preis man möglicherweise zu zahlen bereit ist. Da gibt es einige Unterschiede, insbesondere zwischen Frankreich und den USA. Darüber werden wir sicherlich noch sprechen.
Darüber werden wir ganz gewiss sprechen. Ich möchte anfangen bei der Frage der Geschlossenheit. Im Vorfeld des Besuches von Bundeskanzler Scholz bei Präsident Biden in Washington gab es Zweifel an der Zuverlässigkeit, an der Kontinuität, an der Standfestigkeit der deutschen Außenpolitik. Herr Röttgen, haben Sie das Gefühl, dass er die Zweifel ausräumen konnte?
Also zunächst mal ja, genau. Es gibt, das muss man auch sagen, zum ersten Mal diese Zweifel ganz breit im Kongress, in beiden Parteien, in beiden Häusern, schon seit längerem, aber sie sind jetzt stärker geworden, aber auch in den Medien und auch dort in diesem sehr gespaltenen Land vom Wall Street Journal, konservativ bis zur liberalen New York Times, Zweifel daran, ob Deutschland ein verlässlicher Verbündeter ist. Wir haben einen Verbündeten in den USA, das ist die Regierung. Die setzt Vertrauen in uns, sie ist in ihrem Ansatz, setzt sie auf die Allianz und ist nicht unilateral, sondern möchte es gemeinsam machen. Olaf Scholz hat klare Worte gesprochen. Er hat gesagt, es wird, wie eben Herr Warwick gesagt hat, wenn es zu einer Aggression kommt, wird es eine schnelle, entschlossene und vor allen Dingen gemeinsame, einheitliche Reaktion geben. Und dabei wird auch nichts ausgeschlossen. Das war sehr positiv. Er hat auch mit vielen gesprochen, nicht nur mit dem Präsidenten. Er ist in den kritischen Kongress gegangen, hat ein Interview gegeben. Er hat eine Unterlassung bewusst begangen. Er hat das Thema, über das alle sprechen und das gewissermaßen auch aus amerikanischer Sicht dann wiederum der Glaubwürdigkeitstest ist,
nämlich Nord Stream 2,
nicht erwähnt, bewusst nicht, keinen Piep dazu gesagt. Und darum hat er weniger bewirkt, als er hätte bewirken können, darin die Zweifel auszuräumen.
Herr Annen, haben Sie dafür eine Erklärung? Was war der Grund für diese Zurückhaltung, über die vor allen Dingen ja auch die amerikanischen Journalisten sehr viel geschrieben haben? Die amerikanischen Blätter waren voll davon.
Ja, zunächst einmal stelle ich fest, dass es eine eigentlich sehr schwer zu erklärende mediale Aufregung gegeben hat. Allerdings auch in Think-Tank-Kreisen, also in Denkfabriken, sowohl hier als auch auf der anderen Seite des Atlantik. Und ich habe mich manchmal, mit den Vergleichen muss man ja immer aufpassen, aber ich habe mich ein bisschen an die Zeit des Golfkriegs erinnert, als es dort auch schon mal eine große Debatte gegeben hat über die Zuverlässigkeit Deutschlands. Und der Besuch von Bundeskanzler Scholz hat ja klar gezeigt, dass daran nichts Substanzielles dran ist. Und trotzdem muss man ja sagen, die Debatte über Nord Stream 2 hat in den Vereinigten Staaten auch wegen der Diskussion im Kongress eine starke innenpolitische Komponente. Aber in der Sache gibt es überhaupt keine Diskrepanz zwischen den Positionen. Und das ist auch nichts Neues, das muss man auch mal sagen. Es gibt eine gemeinsame Erklärung, die ist noch unter der Kanzlerschaft von Frau Merkel vereinbart worden, wo deutlich und auch nachlesbar ist, dass wir gemeinsam handeln werden im Falle einer Aggression. Und ich glaube, dass Scholz, und das hat er ja auch erklärt, und das ist ja auch sehr plausibel, deutlich gemacht hat, es gibt eine harte, harsche Reaktion, aber wir legen noch nicht alle Karten auf den Tisch. Es ist auch taktisch nicht besonders klug. Und deswegen, glaube ich, muss man ein bisschen die innenpolitische amerikanische Debatte verstehen. Und ich muss sagen, ich habe selber mal für einen dieser Thinktanks gearbeitet. Ich glaube, es sind wichtige Beiträge auch zum transatlantischen Verhältnis, die da geleistet werden. Aber die Zufriedenheit amerikanischer Journalisten ist nicht das einzige Kriterium für deutsche Außenpolitik.
Herr Farwig, wie schätzen Sie insgesamt diese Wirkung ein, dieses Besuches? Hat Herr Scholz die Zweifel an der Zuverlässigkeit deutscher Außenpolitik wegnehmen können?
Ja, ich muss sagen, für mich hat er da eine wirklich gute Figur gemacht. Das war nicht nur das CNN-Interview, was wirklich stark war. Im Übrigen nicht der wichtigste Punkt, aber auch nicht ganz unwichtig in wirklich sehr, sehr gutem Englisch. Das kennen wir auch nicht von allen Kanzlern. Ich glaube, dass das eine vertrauensbildende Maßnahme von Scholz war. Und Joe Biden hat selber gesagt, öffentlich, es gibt keinen Zweifel an der deutschen Verlässlichkeit in dieser Frage. Und man sollte jetzt da nicht rein interpretieren. Da gibt es keine Nuancen. Die Haltung war klar und unmissverständlich.
Nun ist das Schweigen auch als ein Hinweis auf die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas gelesen worden, Frau Melnik. Wie misstrauisch ist die Ukraine gegenüber Deutschland in diesem Punkt? Denn Nord Stream 2 schadet der Ukraine.
Ja, das ist interessant, weil eigentlich 2021 gab es eine Umfrage in der Ukraine. 90% der Bevölkerung waren dafür, die Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine zu vertiefen. Das ist schon eine sehr große Zahl. Seit dieser Zeit muss ich sagen, es ist wirklich, Deutschland hat an Vertrauen eingebüßt. Wir wissen mit Blick auf Nord Stream 2, das wurde immer wieder gesagt, wenn diese Pipeline zu Ende gebaut wird, werden russische Truppen an der ukrainischen Grenze stehen. Und das, was wir jetzt erleben, das ist der Fall. Das kann man nicht mehr bestreiten. Aus der deutschen Perspektive habe ich auch den Besuch eigentlich von Olaf Scholz als positiv wahrgenommen. Aber ich glaube, nicht nur die Ukraine, sondern auch osteuropäische Länder warten auf ganz konkrete Worte. Und dass man da nicht hineininterpretiert, weil man sich nicht so sehr auch mit den innenpolitischen Situationen in Deutschland auskennt, sondern dass man wirklich von der Politik heraus einfach hören möchte, ja, was sagt eigentlich Deutschland zu Nord Stream 2? Ist das wirklich so? Meint Deutschland damit das wirklich? Und ob das umgesetzt wird? Und deswegen, ich glaube, wenn wir so über Symbole sprechen, dann und auch da vielleicht auch darüber, welche Rolle Deutschland in der Außenpolitik innerhalb der EU spielen möchte, dann denke ich, ist es wichtig, auch klarer zu sprechen.
Jetzt steht eine weitere Reise an, nein, zwei, eine nach Kiew, eine nach Moskau. Der Bundeskanzler wird dorthin reisen und diese Reise wird möglicherweise noch schwieriger werden als die nach Washington. Herr Röttgen, wie soll er in Moskau auftreten? Was muss am Dienstag das Thema sein mit Putin? Was muss die zentrale Botschaft sein?
Ich glaube, das Beste ist, wenn er eigentlich das Gleiche sagt, was er in Washington gesagt hat. Das ist ja, wäre das höchste Maß an Glaubwürdigkeit. Wir wollen Gewalt abwenden. Das ist unser Bestreben. Oder unbedingter Wille ist nicht nur unser Bestreben. Darum geht es, den Frieden in Europa zu wahren. Und er hat auch in Washington richtigerweise gesagt, es gibt hier eine einseitige Bedrohung des Friedens durch Russland. Auch das sollte er in Moskau sagen. Und er sollte auch in Moskau eben darauf setzen, dass er auf die taktische Kalkulation Putins dadurch Einfluss nimmt, dass kein Zweifel aufkommt, dass Deutschland absolut verlässlich Teil der westlichen harten Antwort im Falle von Gewaltanwendung ist. Das, glaube ich, muss er ins Zentrum stellen. Wir stemmen uns gegen Kriegsgefahr in Europa. Und wir sind einig darüber, von wem diese Gefahr ausgeht. Das, glaube ich, muss die entscheidende Botschaft sein.
Gibt es denn von Seiten Putins, von Seiten Russlands, überhaupt ein Anzeichen einzulenken? Die Positionen sind jetzt klar. Wladimir Putin hat seine Forderung gestellt. Verzicht auf jegliche Erweiterung der NATO, Verzicht auf Stationierung von Raketensystemen, Rückzug der militärischen Infrastruktur der Allianz auf Stand von 1997. Die NATO hat das abgelehnt. Die Antwort von Putin steht noch aus. Herr Annen, sehen Sie Anzeichen für ein Einlenken, für eine Entspannung am Horizont?
Ich glaube, das können wir heute noch nicht wirklich abschließend bewerten. Wir müssen feststellen, es wird gesprochen. Es wird auch in Gremien gesprochen, die lange nicht genutzt worden sind. Also der NATO-Russland-Rat hat getagt. Das war eine wichtige, auch eine symbolische Entscheidung, den zusammenzurufen. Und vor allem hat das Normandie-Format wieder getagt. Und insofern gibt es einen Gesprächskanal, der neu sozusagen reaktiviert werden konnte. Und ich gehe schon davon aus, dass die Antwort der NATO, die ist ja interessanterweise geleakt worden, wie man heute sagt, also veröffentlicht worden.
In El Pais.
In El Pais, die ja eine ganze Reihe durchaus von Optionen offeriert, wo Russland und die NATO bereit sind, in Gespräche einzutreten, zum Beispiel über ein neues Abrüstungsregime in Europa, das ja in den letzten Jahren auch durch die russische Haltung und die Konsequenzen der russischen Aufrüstung zum Teil geschwächt oder sogar zerstört worden ist. Also insofern, glaube ich, gibt es einige Punkte, nur es ist da ausgesprochen wichtig, und diese Botschaft ist ja beim Besuch von Kanzler Scholz in Washington, beim Treffen des Weimarer Dreiecks, bei vielen anderen Gesprächen und öffentlichen Äußerungen der letzten Tage immer wieder deutlich gemacht worden. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den man doppelt unterstreichen muss. Es kann keine Verständigung darauf geben, bei der der Westen am Ende eine de facto Einflusszone akzeptiert und souveränen Staaten das Recht abspricht, sich selber politisch in Richtung Bündnisse und ihrer souveränen Politik zu orientieren. Und ich glaube, da liegt am Ende das Kernproblem. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Drohkulisse, die Putin aufgebaut hat, hat natürlich dazu geführt, dass Russland in gewisser Weise ins Zentrum der Weltöffentlichkeit zurückgekehrt ist. Direkte Gespräche mit der amerikanischen Seite. Also man muss jetzt sich nicht sozusagen, man muss nicht den Eindruck haben, dass Putin mit seiner aggressiven Politik bisher nichts erreicht hätte.
Hm. Geht es denn, Herr Favig, tatsächlich nur um die Ukraine und um die Kontrolle insbesondere der Ostprovinzen? Oder geht es nicht doch um sehr viel mehr, nämlich um die Wiederherstellung des Machtbereiches der alten Sowjetunion?
Ja, es geht um die Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur. Das ist keine Kleinigkeit. Und da hat Russland eben ganz andere Vorstellungen als der Westen. Aber Sie haben gerade gefragt, mit welcher Botschaft denn Scholz da hingehen soll. Da bin ich etwas anderer Auffassung als Herr Röttgen. Ich denke schon, dass diese Abschreckungsbotschaft jetzt angekommen ist. Moskau weiß, dass der Preis sehr, sehr hoch sein wird. Ich glaube, da gibt es kein Wackeln und auch kein Bedarf, diese Botschaft ständig zu wiederholen. Wir müssen jetzt aber, denke ich, über den politischen Preis reden, den wir bereit sind zu zahlen, um Russland eine Brücke zu bauen. Weil wir können ja nicht immer nur sagen, wir stehen auf der richtigen Seite, wir haben in allem Recht, sondern wir müssen uns ein Stück weit auch in die russische Perspektive versetzen, ohne uns bei Russland anzubiedern. Aber wir müssen darüber nachdenken, wie wir auch russische Sicherheitsinteressen ein Stück weit besser, als das in den vergangenen Jahren der Fall war, in den Blick zu nehmen. Und da, denke ich, wäre eine Eintrittskarte in Verhandlungen, dass man jetzt deutlich sagt, dass die NATO-Erweiterung nicht auf der Agenda steht, vielleicht sogar ein Moratorium anbietet. Und das ist keine Lösung zu Lasten der Ukraine. Wir müssen das auch mit der Ukraine verhandeln natürlich. Aber das wäre, denke ich, eine Möglichkeit, um mit Russland wieder ins Gespräch zu kommen. Und das ist am Ende dann natürlich ein Reden über Einflusszonen. Das Wort hat keinen guten Leumund in Deutschland, aber darauf wird es hinauslaufen. Dazu gibt es, glaube ich, keine tragfähige Alternative.
Müssen wir wirklich auf die Sicherheitsinteressen Russlands Rücksicht nehmen, wenn wir es mit einer derartigen Bedrohung zu tun haben, Herr Röttgen?
Wir müssen selbstverständlich auf die und sind auch selbstverständlich bereit dazu, auf die Sicherheitsinteressen Russlands zu achten. Selbstverständlich. Aber die Konsequenz liegt ja darin, dass sie keiner bedroht. Und wir können haben nicht das Recht, weder das völkerrechtliche Recht noch das politische, und auch nicht das moralische Recht, über die Selbstbestimmung eines anderen Landes, wie etwa der Ukraine, zu bestimmen. Es geht um das Selbstbestimmungsrecht. Die Ukraine bedroht Russland nicht. Die NATO bedroht Russland auch nicht. Deutschland bedroht Russland nicht. Ich glaube, das weiß Wladimir Putin natürlich auch ganz genau. Er hat Absichten, seine Macht auszudehnen, gewissermaßen ein Status quo ante kalter Ende des Kalten Krieges wiederherzustellen. Und das, was Herr Favig eben sagt, ist eben absolut undenkbar, dass wir uns das Recht herausnehmen, diesen Kontinent wieder zu spalten und rückgängig zu machen, was erreicht worden ist, nämlich ein Europa einig, friedlich und in Freiheit. Da kann es und wird es keine Konzession geben. Und ich finde es ziemlich unsäglich, wenn gesagt wird, dann müssen wir doch Russland irgendwie ein Stück Land geben. Das ist eine Arroganz und ein Verständnis, oder das hat mit unserem Völkerrecht nichts zu tun, dass wir entscheiden darüber, dass ein souveräner Staat, sei es die Ukraine, Belarus, Moldau, Georgien, irgendwie anderen Staaten zum Einfluss gegeben wird. Das wird sicher nicht passieren.
Wo sind die Grenzen des Verständnisses für Russland, Herr Ahnen?
Ja, ich habe das ja eben auch schon gesagt und ich glaube, Norbert Röttgen hat da an der Stelle natürlich recht. Wir können auch gerade übrigens die Deutschen mit ihrer Geschichte, die in diesem Teil der Welt ja sehr präsent ist, können nicht der Ukraine oder anderen Ländern der Region sagen, in welche Richtung sich ihre Politik orientieren muss. Das wäre das falsche Signal, auch das falsche Signal zum falschen Zeitpunkt. Gleichwohl gibt es natürlich ein Verständnis in Deutschland auch dafür, dass Russland als große kontinentale Macht ja nicht verschwinden wird, nur weil wir im Moment einen Konflikt mit der gegenwärtigen Führung haben. Das ist etwas, was, glaube ich, die Politik von allen Bundeskanzlern, wenn man in die Geschichte zurückschaut, bestimmt hat. Und in den Gesprächen zwischen Russland und der NATO sind ja Dinge besprochen worden, die auf die Tagesordnung zurückkehren können. Und ich glaube, es gibt unabhängig von der territorialen Frage, der Einflusssphärenfrage, Punkte, wo wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass beispielsweise die Dislozierung bestimmter Waffensysteme, bestimmter Raketen, zum Beispiel Raketenabwehrsysteme und anderes in Russland Besorgnis ausgelöst hat, dass ein Zurückkehren zu dem europäischen Rüstungskontrollsystem auch eine vertrauensbildende Funktion und sozusagen Botschaft enthalten kann. Das, glaube ich, sind Dinge, über die man reden kann. Und da muss man eines ja auch feststellen. Deutschland hat eine sehr klare Position, was die Souveränität der Ukraine angeht. Es ist aber auch klar, und das ist ja auch kein Geheimnis in Moskau, dass die Frage eines NATO-Beitritts der Ukraine im Moment auch überhaupt gar nicht auf der Tagesordnung steht. Also dieser Eindruck, der dort erweckt wird, also die Ukraine würde in den nächsten Wochen quasi in die NATO aufgenommen und damit könnte sich sozusagen ein weiterer Ring um Russland schließen, das ist ja diese Argumentation, hat ja mit der Realität nichts zu tun.
Das ist das Narrativ Wladimir Putins, Frau Melnik. Der Westen ist eine Bedrohung und die NATO umzingelt Russland, richtig?
Ja, das ist, ich glaube, in diesem Fall müssen wir uns auch an die Geschichte erinnern. 1997 wurde NATO-Russland-Rat vereinbart und erst 1999 dann sind Polen, Ungarn und Tschechien der NATO beigetreten. Das alles fand unter Zustimmung von Russland statt. Auch 2004 kamen dann andere 7 Staaten und wurden dann Mitglieder der NATO. Und heute macht oder versucht Russland immer darzustellen, als ob es dem nicht zugestimmt hat. Und das stimmt nicht. Und ich glaube, mit diesem Diskurs, den ständig Russland aufbaut, habe ich manchmal das Gefühl, Russland versucht immer verschiedene so Motiven auszudenken, wann sie eigentlich die Ukraine angreifen möchte. Das war 2004. Immer war die Rede davon, dass man die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine schützen möchte. Dann gab es ein sehr starkes Narrativ darüber, dass die Nationalisten an der Macht sind. Das hat nicht funktioniert und ich habe das Gefühl, heute wird einfach jetzt dieser Diskurs aufgenommen, die NATO ist die Bedrohung. Aber an sich geht es einfach darum, dass Russland die Krise hat und für mich persönlich so eine Russland-Krise und es handelt sich hier nicht um die Ukraine-Krise und möchte die Ukraine gar nicht aus eigener Einflusssphäre lassen. Und das hat auch historische Gründe und ich glaube, Putin hat sehr gut das in seinem Artikel, im letzten Artikel zu den Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland dargestellt, wo er über ein Brudervolk gesprochen hat. Und eigentlich Brudervolk klingt vielleicht sehr sogar so mit Liebe gefüllt, aber das heißt eigentlich, die Ukraine als Volk hat gar kein Recht auf die Selbstbestimmung. Und Russland wird sich gar nicht beruhigen, solange die Ukraine so ihren eigenen Weg gehen wird. Und ich glaube, das ist das Problem, das größte Problem, mit dem wir heute zu tun haben.
Sie hören den Deutschen, Herr Kössler.
Bitte.
Darf ich noch mal einhaken bei dem Gedanken? Also ich weiß, dass das nicht populär ist, aber vielleicht können wir noch mal einen einfachen logischen Schritt machen. Russland ist unzufrieden mit der Sicherheitsordnung, wie sie sich darstellt, und Russland hat es als vitales Interesse definiert und das auch klar kommuniziert, dass es die Ukraine nicht im westlichen Camp gewissermaßen sehen will, an dessen Ende dann eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine steht. Wenn wir das als vitales russisches Interesse verstehen, dann wird das am Ende, wenn wir das ignorieren, einen Kriegsgrund für Russland liefern, und dann wäre die Ukraine garantiert im russischen Camp. Um das zu verhindern, glaube ich, wäre es die klügere Strategie, dass wir jetzt mit diplomatischem Geschick darüber reden, dass wir signalisieren, wir haben das verstanden, aber geben gleichzeitig unsere eigenen Prinzipien nicht auf. Das heißt, wir unterstützen die Ukraine weiterhin politisch und diplomatisch und auch wirtschaftlich, aber werfen in den Topf der Verhandlungen gewissermaßen, dass wir die Ukraine nicht in unser militärisches Camp ziehen. Und wenn Herr Annen sagt, das will ja eh keiner, dann ist es auch ein einfaches Pfand in den Verhandlungen. Dann kann man es ja auch auf den Tisch legen. Und das heißt nicht, dass man die Ukraine den Russen den Fraß vorwirft, sondern das wäre kluge Realpolitik, die diplomatische Lösungen ermöglicht. Das heißt, wir brauchen jetzt ein kluges Management der Instabilität. Und in einer idealen Welt wäre mir auch lieber, dass alle in die NATO könnten, dass alle westliche Werte vertreten, dass nur Friede und Freude sozusagen überall herrscht. Aber wir müssen doch von den Gegebenheiten ausgehen, wie sie sind. Und wenn die Alternative zu einem Krieg ist, diese diplomatische Lösung zu machen mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine, dann ist das der bessere Weg, der uns auch nicht so viel kosten würde wie ein Krieg mit Russland. Das bin ich fest überzeugt.
Putins Forderungen wirken so umfassend, so fundamental, dass man sich fragt, wie kann es da überhaupt Kompromisse und Lösungen geben, ohne auf unsererseits, sag ich mal, auf der Seite des Westens, auf fundamentale Prinzipien zu verzichten.
Genau so ist es. Und die Forderungen von Putin und Russland sind eben genau auch so formuliert, im Wissen darum, dass sie unannehmbar sind. Also ich glaube, in einem stimmen wir wirklich überein, dass weder Wladimir Putin noch die russische Führung dumm ist, sondern sie sind intelligent, vielleicht nicht strategisch, aber ganz gewiss taktisch. Und sie wissen, was sie tun und was sie wollen und was sie fordern. Und die Forderungen sind so formuliert im Wissen darum, dass sie unannehmbar sind. Das wiederum ist ein Beleg dafür, dass es Herrn Putin nicht um Verhandlungslösungen geht, sondern es geht ihm um die Veränderung der Macht. Er möchte mehr territoriale politische Macht in Europa haben und er setzt dafür Gewalt ein. Unsere Diskussion ist, Herr Fahrweg sagt, wenn einer Gewalt androht, dann soll er ein bisschen bekommen von dem, was er möchte, weil dann haben wir keinen Krieg. Und meine Position ist, man darf dem Krieg, mit dem Kriegswillen keinen Kompromiss machen. Wer ein bisschen Krieg zustimmt, der wird den größeren Krieg ernten. Es geht darum, Gewalt und Krieg entgegenzutreten. Das ist die Lehre der Geschichte Europas aus dem letzten Jahrhundert.
Sie hören den Deutschlandfunk. Putins Ukraine-Poker und die Suche nach einer Lösung ist unser Thema. Nils Annen ist bei uns, der parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ludmila Mehling ist bei uns, die vom Institut für Europäische Politik, Norbert Röttgen, der Bundestagsabgeordnete der CDU, und Johannes Fabig von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und Herr Fabig, ich muss diesen Ball sofort zu Ihnen zurückspielen. Was Herr Röttgen gesagt hat, ist ja ein Hinweis darauf, dass man Ihnen vorwerfen kann, na, hier geht es um Appeasement-Politik, um Beschwichtigungspolitik. Ist das nicht tatsächlich eine wahnsinnig enge Gratwanderung, zu sagen, wir kommen Putin entgegen, aber es ist wahnsinnig schwierig, wichtige, fundamentale Prinzipien nicht aufzugeben?
Absolut. Appeasement ist ein schwieriges Konzept natürlich, aber wie Churchill sagte, Appeasement für sich genommen ist weder gut noch schlecht, sondern es kommt auf die Umstände an. Und in diesem Fall würde ich sagen, ist Appeasement nicht eine unverantwortliche Beschwichtigungspolitik, sondern ein realpolitischer, kluger Interessensausgleich, den wir, glaube ich, verantworten können. Und es wäre nicht ein Nachgeben oder ein Aufweichen unserer Prinzipien, sondern einfach den Versuch, Stabilität zu schaffen. Und das vertritt nicht die reine Lehre und ist nicht die ideale Lösung. Aber in Abwägung aller anderen Optionen ist das, glaube ich, die bessere Option. Und ich glaube nicht, dass es dazu führt, dass Russland dann gewissermaßen hungriger wird und sich darin bestärkt sieht, dass es mit Gewalt weiterkommt. Natürlich ist das russische Verhalten zu verurteilen. Und das ist doch gar keine Frage. Russland ist der böse Bube in dem Spiel. Das will ich auch noch mal deutlich sagen. Aber Russland müssen wir so nehmen, wie es ist. Und wenn wir nicht bereit sind, für die Ukraine in den Krieg zu ziehen, und das sind wir nicht, aus sehr, sehr guten Gründen, nicht zuletzt, weil das ein riesiges Eskalationspotenzial mit zwei Nuklearmächten liefern würde, dann müssen wir einen realpolitischen Interessensausgleich anstreben und den nicht als Appeasement diffamieren.
Würden, Herr Annen, die Bündnispartner diesen realpolitischen Ausgleich, von dem Herr Fabig spricht, würden Sie ihn mitmachen?
Nein, das glaube ich nicht.
Es wird weil aber Sie Ihre im Moment, eigenen historischen Erfahrungen mit Appeasement haben.
Naja, also ich will jetzt den Begriff auch nicht übernehmen, weil ich es wichtig finde, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir diese Lage lösen können. Und deswegen, finde ich, müssen alle Ideen und Anregungen, auch die von Herrn Fabig, auf den Tisch. Aber ich kann mir im Moment nicht vorstellen, und das würde ich auch nicht befürworten, dass das die Politik der NATO wird. Denn wir haben im Moment ja die Aufgabe, vor allem die demokratische Ukraine zu stabilisieren, aber gleichzeitig auch daran zu arbeiten, dass dieses Russland, auf das wir nicht verzichten können und das wir nicht ignorieren können, auch seinen Platz in einer friedlichen europäischen Ordnung hat. Und ich will vielleicht mal einen Aspekt erwähnen, über den wir noch nicht gesprochen haben. Deutschland ist ja sehr kritisiert worden, auch von ukrainischen Vertretern in den letzten Tagen und Wochen. Und dabei ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, dass wir der wichtigste Partner der Ukraine sind, seit vielen Jahren, insbesondere seit der Annexion der Krim. Und wir leisten einen Beitrag, dieses Land nicht im Sinne einer Mitgliedschaft, aber im Sinne einer engeren Verbindung an Europa heranzuführen, auch in Fragen der Energiepolitik übrigens. Auch mit dem schon erwähnten Joint Statement zwischen Biden und Merkel wird ein Green Fund entwickelt, wird auch im Bereich der Wasserstofftechnologie der Ukraine eine große Tür geöffnet, an dieser großen Transformation teilzunehmen. Und was ist mit Russland? Russland setzt unter Putin einseitig auf die alten Technologien bzw. auf die alten fossilen Brennstoffe, diversifiziert seine Wirtschaft nicht. Und ich glaube, dass man auch schon vor der jetzigen Krise sehen konnte, dass die europäische Politik, auch die deutsche Politik, aus russischer Seite als Bedrohung, von russischer Seite als Bedrohung wahrgenommen wird, nicht in Form einer militärischen Bedrohung, einer territorialen Bedrohung, aber für eine Wirtschaft, die ja ohnehin nur etwa die Größe der Volkswirtschaft Italiens hat. Und deswegen müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, kann es einen Weg geben, Russland erneut so etwas wie, es hieß mal unter Steinmeier Modernisierungspartnerschaft, das hat Putin ausgeschlagen, aber ob es einen Weg gibt für Russland, an dieser großen Transformation teilzuhaben, auch ökonomisch zu profitieren und damit auch Sorgen zu adressieren. Und wenn wir wieder dazu kommen, über solche Fragen zu sprechen mit Russland, anstatt uns sozusagen einer militärischen Bedrohung gegenüber zu sehen, dann sind wir einen Schritt weiter.
Transformationsprozess, den Sie ansprechen, ist das eine. Wenn man sich mal die Reaktion von NATO und USA ansieht, dann fällt auf, dass sie vorgeschlagen haben, laut diesem durchgestochenen Papier, das die spanische Zeitung El País veröffentlicht hat, diesen Prozess, einen möglichen Prozess der Deeskalation mit Abrüstungsverhandlungen zu koppeln. Herr Röttgen, wie sinnvoll ist das denn?
Das ist natürlich sinnvoll.
Ist das ein Anreiz für die...
Aber es ist kein Anreiz, genau. Sie liefern mir das Wort, nach dem ich gesucht habe. Wir wollen das. Wir wollen auch, dass der INF-Vertrag, also die historische Errungenschaft, mit der eine ganze Waffenkategorie, nämlich die nuklearen bodengestützten Mittelstreckenraketen, abgeschafft worden sind, 1987, ein enormer Abrüstungsvertrag. Und Fortschritt. Er ist einseitig gebrochen worden durch Russland. Russland hat heute wieder auf seinem Territorium Nuklearwaffen stationiert, mit der jede europäische Hauptstadt zerstört werden können. Also es ist kein Anreiz für Putin, weil er das Gegenteil macht, weil ja die militärische Macht seine Basis ist. Nils Annen hat eben den ganz entscheidenden Punkt angesprochen, auf den allerdings keiner eine Antwort hat. Wie kann die Modernisierung Russlands gewinnen? Ich glaube, dass Putin zu der Erkenntnis gekommen ist, die auch stimmt, dass in Russland wirtschaftliche Modernisierung nicht möglich ist, ohne das politische System und das Regime in Frage zu stellen. Das ist das Grundproblem, gewissermaßen die Sackgasse, in der Wladimir Putin sich befindet, aus der ihm kein Ausweg einfällt, uns übrigens auch nicht. Und das führt ihn eben in einer taktischen Reaktion dazu, auf Aggression zu setzen und nicht auf Abrüstung. Also das ist gut gemeint, aber jeder weiß, es ist kein Instrument für die jetzige Situation.
Wir reden über Russland, wir reden aber die ganze Zeit auch über die Ukraine. Und wir wischen die ersehnte NATO-Mitgliedschaft der Ukraine in unserer Diskussion praktisch weg. Wird zu viel über die Ukraine gesprochen, Frau Melnik? Und wird dieses Ziel zu schnell preisgegeben einer NATO-Mitgliedschaft?
Eigentlich mit NATO-Mitgliedschaft hat es angefangen seit der Annexion der Krim. Sogar 2013 gab es nur 13% der Bevölkerung, die für die NATO-Mitgliedschaft waren. Und heute sind es über 60% der Bevölkerung. Und ich wollte aber noch zurück auf den Punkt kommen, mit Blick auf die Diplomatie. Eigentlich das dafür setzt sich auch die Ukraine ein. Das bestreitet sie auch nicht. Die Diplomatie ist die Priorität Nummer eins. Keiner will Krieg. Aber gleichzeitig, wenn wir die Diplomatie machen, müssen wir uns Gedanken machen, wie können wir die Ukraine stärken. Und das betrifft erstens die militärische Stärke der Ukraine, damit die Ukraine in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen. Und Herr Warwick hatte gesagt, dass es darum geht, dass die NATO dann nicht in der Ukraine helfen wird oder Soldaten schicken wird. Es geht auch nicht darum. Die Ukraine hat auch darum nicht gebeten. Die Ukraine bittet nur, eigene Armee zu stärken, damit sie in der Lage ist, eigene Bevölkerung zu verteidigen. Und ich glaube, das, was Herr Röttgen angesprochen hat, es geht wirklich um Grundprinzipien der internationalen Rechtsordnung. Und wir entscheiden heute, wie die Beziehungen zwischen Staaten geregelt werden. Und mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine, wir erleben in der Zeit einer hybriden Kriegsführung. Der Krieg beginnt nicht mit einer Invasion, der Krieg findet bereits statt. Wenn wir über 100.000 Truppen an der Grenze der Ukraine haben, das bedeutet für zum Beispiel Investoren, ich bleibe lieber sitzen und ich investiere jetzt nicht in die Ukraine. Die Ukraine verliert jetzt eigentlich finanzielle Ressourcen und wir können zum Beispiel nicht wissen, was würde passieren in ein Jahr, wenn die russischen Truppen weiter da stationiert werden. Wir wissen auch, dass womöglich auch eine Blockade jetzt im Schwarzen Meer stattfinden wird. Das alles sind die Konsequenzen und Folgen für die Ukraine und manchmal, ich glaube, wir vergessen wirklich, dass wir in dieser hybriden Kriegsführung leben und dass wir jetzt agieren sollen.
Ich danke Ihnen, Frau Melnik, für den Hinweis, dass seit 8 Jahren im Grunde ja Krieg herrscht im Osten der Ukraine. Kann man vor diesem Hintergrund unterfarbig Lösungsansätzen folgen, die im Grunde, bitte widersprechen Sie mir, aber Prinzipien des Schlagwortes vom Wandel durch Annäherung verschrieben sind. Kann Wandel durch Annäherung noch funktionieren, 50 Jahre nachdem es die Ostpolitik der SPD gab, wo strategische Partnerschaft mit Russland nicht funktioniert hat, wo auch der wirtschaftliche Annäherungsprozess mit China nicht funktioniert hat, um 2 Beispiele zu nennen?
Ja, Wandel durch Annäherung, das ist ein Konzept, was ein bisschen außer Zeit gefallen ist. Aber wir müssen uns schon Gedanken darüber machen, wie wir unsere eigenen Prinzipien durchsetzen können. Und dazu gehört natürlich freie Bündniswahl und territoriale Integrität von Staaten, völlig außer Zweifel. Aber wir müssen das sozusagen auch abgleichen mit dem anderen Prinzip, was in der gleichen Erklärung der KSZE 1975 und in vielen Erklärungen danach festgelegt wurde, dass nämlich kein Land seine Sicherheit auf Kosten anderer erreichen darf oder sollte. Und das müssen wir irgendwie ausgleichen. Und das ist eben der Konflikt jetzt, in dem wir stehen mit Russland. Und es gibt zwar ein Recht auf freie Bündniswahl, aber es gibt keine Pflicht der NATO, jeden aufzunehmen. Das heißt, wir könnten natürlich sagen, dass wir die Ukraine nicht aufnehmen, aus guten Gründen und damit nicht unsere eigenen Prinzipien verletzen. Viel wichtiger ist aber, wie wir es schaffen, die Ukraine zu stabilisieren. Und die Situation, in der die Ukraine jetzt eben ist, die ist ja ein Garant für Instabilität. Das heißt, wenn diese Frage nicht geklärt ist, und dann sind wir wieder bei dem Konzept der Einflusszonen, ob man es so nennen will oder nicht, wenn diese Frage nicht geklärt ist, wird die Ukraine nicht zur Ruhe kommen, es sei denn, sie landet irgendwann vollständig in unserem Camp. Das akzeptiert Russland nicht. Und jenseits dieser Extremlösung müssen wir eben Diplomatie bestreiten, um Lösungen zu finden, mit denen alle leben können. Und das ist die Aufgabe der Diplomatie. Und im Übrigen ist es ja an der Tagesordnung, dass wir in der internationalen Politik sehr unterschiedliche Ordnungsvorstellungen haben. Das ist die Regel und das sollte man illusionslos zur Kenntnis nehmen. Und wir werden Russland nicht bekehren können nach unseren Werten. Und wir sollen auch nicht versuchen, gewissermaßen Russland zu erziehen und zu unseren Werten zu erziehen. Das wird nicht gelingen. Wir müssen Russland nehmen, wie es ist.
Die Forderungen liegen auf dem Tisch, die Reaktionen der USA und der NATO auch. Wir warten noch auf eine Antwort von Wladimir Putin. In dieser Konstellation der ja noch verhärteten Fronten, sage ich mal ganz vorsichtig, versucht der französische Präsident Emmanuel Macron Brücken zu bauen und nach Lösungen zu suchen. Putin hat gesagt, einige Vorschläge, die Macron gemacht hat, sind diskussionswürdig. Herr Röttgen, wissen wir welche?
Nein, das wissen wir nicht. Und ich glaube auch, ich habe keinen Zweifel daran, dass Wladimir Putin, er hat sie auch, glaube ich, durch seinen Sprecher oder durch einen anderen auch jetzt erklären lassen, dass es völlig ausgeschlossen sei, dass es irgendeine Form von russisch-französischer Lösung gebe. Für Wladimir Putin ist ja eines der taktischen Ziele, dass es für ihn, dass er einen Konflikt erzeugt hat, für den es aus seiner Sicht nur einen relevanten Ansprechpartner gibt und das ist der amerikanische Präsident. Also er kommt überhaupt nicht auf die Idee, mit irgendeinem europäischen Staats- oder Regierungschef im Ernst zu glauben, Lösungen herbeizuführen. Es ist alles sehr vage. Wladimir Putin hat aus meiner Sicht den französischen Präsidenten, der sich ja sehr bemüht, wenn auch sehr vage, eigentlich sichtbar schlecht behandelt. Das fängt mit diesem 10-Meter-Tisch an auf der einen Kante.
Putin. Waren das nur 10 Meter?
Ja, ich weiß, optisch ist es eine also es drückt jedenfalls nicht irgendwie eine Offenheit, ein Interesse aus. Und das hat sich auch im Gesichtsausdruck von Wladimir Putin ja wieder gespiegelt. Und er hat natürlich eines der taktischen Ziele von Putin ist, die Europäer zu spalten. Und darum, wenn ein Staatsoberhaupt eines wichtigen Landes wie Frankreich anfängt, über Dinge zu sprechen, die anders klingen als das, was alle anderen sagen, dann findet Wladimir Putin das gut, wenn er über eine neue Sicherheitsarchitektur spricht, über innovative Lösungen. Da kann ich zwar nicht die Substanz erkennen, aber es ist eine Dissonanz, die dadurch erzeugt wird. Und daran hat Putin seine begrenzte Freude. Wirklich relevant ist das für ihn nicht, aber ein bisschen spielen kann er damit.
Haben Sie das Gefühl, dass Emmanuel Macron sich genügend abstimmt? Mit Deutschland, mit den europäischen Partnern, mit der NATO, mit den USA?
Ja.
Auch mit der Ukraine?
Ja, doch, den Eindruck habe ich. Die außenpolitischen Berater des Élysée und des Kanzleramtes sind sehr eng in Kontakt, im täglichen Kontakt. Es hat viele Gespräche gegeben. Macron und Scholz telefonieren miteinander. Wir haben, was ich übrigens auch sehr wichtig finde, und das ist auch ein Bild, das ist ja in Konfliktsituationen auch manchmal so, dass man auch ja, Bilder generiert. Das, was Norbert Röttgen angesprochen hat mit diesem absurden Tisch, ist eines dieser Bilder, aber das Treffen des Weimarer Dreiecks mit Präsident Macron, Kanzler Scholz und Präsident Duda ist eben auch ein vom Westen jetzt gesetztes Bild. Also das sind, denke ich, wichtige Zeichen. Und Olaf Scholz hat es ja sehr klar gesagt. Es geht darum, dass Wladimir Putin in diesen Gesprächen, die jetzt stattfinden, auch mit Scholz in Moskau, mit Macron, mit anderen Vertretern des Westens immer die gleiche Botschaft hört. Und dafür haben in den letzten Wochen und Monaten Deutschland und Frankreich hart gearbeitet.
Ich schaue mit Sorge auf die Uhr, Frau Melnik. Die letzte Frage geht an Sie. Mit Blick auf dieses Manöver, werden die nächsten Tage möglicherweise entscheidend sein?
Es wird davon abhängen, wie der Westen sich positionieren wird. Ich glaube, diese Einheit muss nach außen kommuniziert werden. Und das hängt wirklich sehr viel davon, von Deutschland ab. Und ich glaube, diese klare Haltung soll einfach durch klare Worte auch kommuniziert werden.
Ich danke sehr herzlich Nils Ann, dem Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ich danke Ihnen, Frau Melnik, dass Sie mit dabei waren, vom Institut für Europäische Politik, Norbert Röttgen in Bonn, der CDU-Bundestagsabgeordnete, und Johannes Fawig von der Universität Halle-Wittenberg. Das war unsere Diskussion zum Thema Putins Ukraine-Poker und die Suche nach einer Lösung, der wir nicht ganz nahe gekommen sind heute Abend. Kein Wunder. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen und uns einen angenehmen Abend.